Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
In der Reihe Mordsmotive, ausgezeichnete Krimis, stellen wir Ihnen die Shortlist der 5 Stipendiatinnen der mörderischen Schwestern vor. In dieser Folge hören Sie Ingrid Reidel, die sich mit einem spannenden Krimi beworben hatte. Es geht darum, um die Themen Kindesmissbrauch, institutionelles Versagen und Zivilcourage. Bevor die Autorin im Interview mehr zur Idee, zur Nominierung und über ihre Arbeit als Autorin erzählt, hören Sie eine Passage aus dem Krimi »Das Schweigen«.
Das Schweigen von Ingrid Reidel. Prolog. Paul Wendrich war früh wach geworden. Wie fast immer, seit die Gelenke ihn daran erinnerten, dass sein Leben nicht mehr im Schaffensmodus war, sondern in der langen Feierabendphase. Die Werkstatt war verkauft, der Kleintransporter abgemeldet. 20 Jahre selbstständig, Heizungsbau und Sanitär, kein Job, der einem lang jung hielt. Seit dem Tod seiner Frau von vor 3 Jahren war der Tagesrhythmus noch starrer geworden. Aufstehen, Kaffee, Rührei, Wald. Immer derselbe Weg, immer mit Leo. Der Dackel war alt wie er selbst. Das rechte Ohr hing tiefer und das linke Hinterbein knackte beim Laufen. Aber Leo war treu wie ein Schraubenschlüssel im Gürtel. Da, wenn man ihn brauchte. »Na, Großer, was meinst du? Gehen wir die Strecke über den Forstweg oder den alten Hang runter?« murmelte Paul, während er sich die schwere, gefütterte Weste überzog. Leo sah ihn an, die Schnauze leicht grau. Er winselte leise, als Antwort. »Okay, also der Hang. Du willst wohl Abwechslung, was?« »Na, ich auch.« Draußen war der Himmel klar, ein kaltes Blau wie frisch poliertes Email. Die Luft roch nach feuchtem Holz, nach Pilzen, nach Rauch von weiter weg. Paul atmete tief durch. Der Oktober hatte das Laub vergoldet. Die Morgensonne zeichnete lange Schatten. Alles war still. Zu still für einen Sonntag. Der Trampelpfad, den sie sonst nahmen, war gesperrt. Ein dicker Baum hatte sich dem Sturm der letzten Woche nicht mehr widersetzen können. Paul knurrte leise. Mist, wieder die Stadt so langsam mit dem Wegräumen. Naja, wird Zeit, dass ich mal wieder über den alten Pfad gehe. Leo schnüffelte aufgeregt. Seine Rute wedelte kurz, dann trottete er voraus. Ein langsamer, wachsamer Marsch. Paul folgte. Sie kamen in eine Senke, dort, wo die Wurzeln der alten Buchen freilagen, wie verästelte Adern. Der Pfad war kaum mehr als eine Linie zwischen Sträuchern, durchzogen von Brombeerranken. Paul fluchte, als eine Dornenranke sich an seiner Jeans verhedderte. »Muss das ausgerechnet hier sein, Leo, ich bin doch kein Reh mehr.« Der Hund gab keine Antwort, sondern verschwand zwischen 2 Sträuchern. Paul folgte widerwillig, schob Zweige beiseite und blieb stehen. Vor ihm lag ein Stück eingezäuntes Land, umgeben von rustigem Maschendraht, überwachsen mit Efeu und fast von ihm verschluckt. Dahinter ein kleines, verwildertes Grundstück, das irgendwann einmal gepflegt gewesen sein musste. Ein Gattentor hing nur schief in rostigen Angeln. Darüber ein handgeschnitztes Holzschild, grün lackiert, die Buchstaben bereits halb abgeblättert. »Paradies«, stand da. Ironisch, dachte Paul, oder makaber. Leo hatte den Zaun bereits umrundet. Dort, wo das Gitter einen Spalt geöffnet war, schlüpfte er hindurch. Oder versuchte es zumindest. Seine Schulter blieb hängen, das Hinterteil zitterte. Dann quetschte er sich durch. Und Paul hörte es. Ein Knacken. Dann ein tiefes Knurren. Kurz darauf ein helles Jaulen. »Leo, verdammter Mist, komm her!« Der Hund bellte. Laut, schrill, nicht verspielt, sondern fordernd. Dann winselte er wieder. Es klang wie ein Hilferuf. Pauls Nackenhaare stellten sich auf. Er trat ans Zauntor. Doch es ließ sich nicht bewegen. Rost in den Angeln, die Kette dick mit Dreck verbacken. Also ging er außen herum, suchte die Stelle, wo Leo durch war, und quetschte sich ebenfalls hindurch. Donnen rissen ihm den Ärmel auf, aber das war ihm jetzt egal. Der Hund stand nun direkt vor einem Gartenhaus. Der Bretterverschlag sah aus, als hätte ihn seit Jahren niemand betreten. Das Dach war teilweise eingefallen. Ein Fensterladen hing schief, das Holz war grau, weich gewaschen vom Wetter. Und doch stand Leo wie angewurzelt davor, den Blick auf eine undichte Stelle nahe der Bodenkante gerichtet. »Bist du da reingekrochen, Leo? Sag mal, bist du völlig übergeschnappt?« Paul trat näher. Er hörte Leo entfernt winseln. Dann hörte er es. Ein leises, hohles Klopfen von drinnen. Nicht rhythmisch, zufällig. Etwas fiel. Oder wurde gestoßen. Paul sah sich um. Eine Lücke unterhalb der Rückwand. Ein morsches Brett war herausgebrochen. Dort musste der Hund reingekrochen sein, doch jetzt von innen kam er offenbar nicht mehr heraus. Paul rüttelte an der Haupttür. Nichts. Die Tür war verschlossen oder verkeilt. »Warte, ich hol dich da raus!« Er suchte mit den Augen die Umgebung ab. Am Rand, halb im Gras, lag ein verrosteter Eisenhebel. Vielleicht einmal ein Teil eines Grillgestells oder eines alten Gartenwerkzeugs. Paul griff zu, stemmte das schwere Ding unter die Türkante und drückte. Holz spitterte, Metall schabte über Metall. Er fluchte, trat gegen das untere Türbrett. Da gab das Schloss endlich nach. Mit einem Krach sprang die Tür auf, das Holz ächzte, ein Schwall abgestandener Luft schlug ihm entgegen, feucht. »Leo!« Drinnen war es kühl. Ein feiner Nebel aus Stauben in der Luft, durchzogen von dünnen Sonnenstrahlen, die durch ein Loch im Dach fielen. Der Kontrast zu draußen war frappierend. Das Gartenhaus war zwar verlassen, ja, aber nicht verfallen. An der Ecke stand ein alter, niedriger Tisch, auf dem noch eine Vase mit vertrocknetem Efeu stand. Daneben ein Plüschhase mit nur einem Ohr, schief auf einem Kissen lehnend. Eine Kindermatratze mit kariertem Laken. Ein kleines Bücherregal mit Papierbilderbüchern. Ein bunter Holzstuhl. Es war wohnlich, heimelig fast, nur eben verlassen. Leo saß neben der Matratze, die Ohren gesenkt, kein Winseln, nur ein starrer Blick, gerichtet auf den Boden davor. Paul trat näher, zögernd. Dann sah er es.
Ja, hallo Ingrid.
Hallo, guten Morgen, liebe Heike.
Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zur Nominierung auf der Shortlist des diesjährigen Stipendiums bei den Mörderischen Schwestern.
Vielen Dank. Das hat mich riesig gefreut.
Was bedeutet eigentlich so eine Auszeichnung für dich als Autorin?
Diese Auszeichnung bedeutet mir sehr viel, weil sie zeigt, dass auch unbequeme Stoffe wahrgenommen werden. Das Schweigen ist kein unterhaltender Krimi im klassischen Sinn, sondern ein Roman, der gesellschaftliche Strukturen hinterfragt. Die Anerkennung bestätigt mich darin, dass es richtig war, dieses Thema literarisch aufzugreifen.
Und wie ist dir denn eigentlich diese Idee gekommen, halt, dass du jetzt ausgerechnet ja, also über Kindesmissbrauch und sowas, das ist ja wirklich ein unbequemes Thema. Wie bist du darauf gekommen, dass du darüber schreiben möchtest?
Ja, die Idee entstand aus meiner beruflichen Realität. Ich bin Erzieherin und habe einen ähnlichen Fall miterlebt. Ohne ins Detail zu gehen, mich hat vor allen Dingen beschäftigt, wie schnell Hinweise weitergeschoben werden. Daraus entstand die Figur der Sabine, eine Frau, die nicht wegsehen will und kann und dafür einen hohen Preis zahlt.
Aber für so ein Buch muss man ja noch mehr recherchieren halt und nicht nur einen einzigen Fall beschreiben, damit es für uns Leser ja dann auch ein bisschen spannend wird. Wo setzt du an bei deiner Recherche? Also wie recherchierst du zu diesen Büchern, die Situationen? Befragst du Erzieher? Also es sind ja ziemlich viele Fragen, also nimm dir Zeit für die Antwort.
Ja, am Anfang steht bei mir fast immer eine innere Frage. In diesem Fall, was passiert mit Menschen in sozialen Berufen, wenn sie Verantwortung übernehmen, aber an institutionellen Grenzen stoßen? Meine eigene Erfahrung war Teil der Recherche, ergänzt durch Gespräche, Fachliteratur und Berichte.
Deine eigene Recherche war ja jetzt dieser eine Fall, den du dann aufgegriffen hast. Was ist jetzt eine institutionelle Grenze? Wovon sprichst du da?
Also für mich sind diese Grenzen bei verschiedenen Ämtern, die oftmals diese Fälle überhaupt gar nicht wahrnehmen möchten. Also man stoßt da wirklich manchmal auf Granit, wenn man einen Fall hat in dieser Art. Das habe ich also schon oft erlebt. In der Kita, ich habe in verschiedenen Kitas gearbeitet und da war, sage ich mal, dieses Zwischenspiel, dieses Zusammenspiel manchmal etwas schwierig.
Und ja, mit Kindern, wenn denen irgendetwas passiert, also ja, das macht ja immer auch betroffen und ja, für die Leute, die dann überhaupt nichts daran machen können, ist es bestimmt auch unbehaglich.
Ja.
Wie findest du denn eigentlich Figuren, die du dazu dann vielleicht interviewen kannst, wie es sich aus verschiedenen Perspektiven anfühlt?
Diese Figuren entstehen aus Beobachtungen. Es sind keine klassischen Helden, sondern Menschen mit Angst, Zweifeln und moralischen Konflikten. Gerade das macht sie glaubwürdig. Sabine ist keine Ermittlerin, sondern eine ganz normale Frau, die irgendwann nicht mehr schweigen kann.
Und wenn du das schreibst, halt, was fällt dir denn da eigentlich leichter? Den Täter, den Bösewicht zu beschreiben oder eben die Leute, die es dann aufdecken?
Der Täter ist für mich deutlich schwieriger. Ich möchte ihn nicht dämonisieren oder stilisieren. Das Gefährliche ist auf das Unauffällige, Angepasste. Ermittler oder aufklärende Figuren dürfen Reibung haben. Beim Täter ist Zurückhaltung besonders wichtig.
Und so eine Figur, die formt sich ja manchmal auch beim Schreiben. Du sitzt ja eine längere Zeit daran, deine Krimis zu schreiben. Verändern sich manchmal auch Figuren?
Ja, es gibt Vorbilder. Menschen, die mich beeindrucken. Durch Haltung, Mut oder auch durch Erscheitern im System. Diese Personen fließen nicht eins zu eins in meine Figuren ein, sondern werden literarisch verdichtet. Mir geht es nie um ein Abbild, sondern um das Wesen, das dahinter steht.
Wenn du jetzt nochmal an die Figuren von Das Schweigen denkst, also ein Krimi, der ja jetzt noch nicht erhältlich ist, aber hoffentlich irgendwann einen Verlag findet, wer war da eine Figur, die dir besonders nahe stand?
Auf jeden Fall Sabine. Denn Sabine beweist Mut. Sabine ist eine sehr engagierte Erzieherin. Engagiertes Personal im Kindergarten habe ich sehr oft erlebt. Das ist manchmal unglaublich, wie die Figuren über sich, also beziehungsweise, ich spreche ja hier von lebendigen Figuren wie, oder Personen, die über sich selbst hinauswachsen, denen auch das Wohl der Kinder sehr am Herzen liegen. Aber auch der Täter ist für mich interessant, oder die Täter, es gibt ja sehr viele Täter, auch die sind für mich sehr interessant. Was treibt diese Personen an, Kinder zu missbrauchen, anstelle zu schützen?
Ja, genau. Das ist ja eigentlich halt im menschlichen Hirn so, dass man die Kleinen eher schützt, ne?
Ja.
Gibt es eigentlich auch Tabuthemen, die du niemals aufgreifen würdest in deinen Büchern?
Tabus im Sinne von darüber darf man nicht schreiben, kenne ich für mich nicht. Entscheidend ist die Haltung. Als Erzieherin weiß ich natürlich, wie wichtig der Schutz und die Würde sind natürlich auch in der Literatur. Und Sensationslust wäre für mich eine Grenze.
Ja, hast du schon mal irgendwie einen Krimi geschrieben, wo du dachtest, ja, jetzt bin ich so auf so einer Grenze, so eine Gratwanderung, das könnte auch schief gehen. Hast du sowas schon mal geschrieben?
Ich habe schon mal so etwas geschrieben. Es geht um einen Kult dabei, mein neuestes Buch. Das dunkle Erbe von Matala behandelt einen Kult in einer Urlaubsregion. Und es passt irgendwie gar nicht, wenn man so an Sonne denkt, Sand und freie Liebe eventuell auch. Ja. Und dann kommt dieses Dunkle. Also da bewegte ich mich auch auf einer Gratwanderung.
Ah. Und wenn du Krimis schreibst, gehört ja auch automatisch Polizeiarbeit dazu.
Ja.
Wie denkst du dich denn als Autorin da hinein, damit nicht alle Leute aufschreien, nee, so wird das aber nicht gemacht?
Ja, durch intensive Recherche und Gespräche. Mich interessiert weniger die Technik als der Mensch im System. Entscheidungsdruck, Routinen, blinde Flecken. Polizei ist kein homogener Block, sondern besteht aus Individuen mit sehr unterschiedlichen Haltungen.
Und kommt dir bei den Gesprächen mit der Polizei dann manchmal auch eine Idee, was du noch alles halt in deinem Buch reinschreiben würdest?
Ja, ich muss eigentlich nur bei mir in die Nachbarschaft gehen. Und da wohnt ein Polizist, zwar ein Kindergartenkind sogar von mir, früher. Und das ist natürlich ganz toll. Ja. Wir trinken dann zusammen ein Gläschen Wein. Und ich kann ihn da jederzeit fragen, er gibt mir Auskunft. Und da entwickeln sich natürlich auch Ideen. Wobei mir diese Seite der Ermittlung weniger am Herzen liegt wie die privaten Ermittler, also eben Sabine.
Und wenn du dann von diesen ganzen Verbrechen hörst und dann auch noch aus erster Hand, woher weißt du, das ist jetzt ein Thema, das füllt jetzt meinen ganzen Krimi?
Ja, das ist dann der Moment, in dem ich die Frage nicht mehr loslässt. Das Thema, auch außerhalb des Schreibens, wenn sie mich im Alltag begleitet, die Figur, das Thema, dann weiß ich, dass dieses ein literarisches Potenzial hat. Und das muss dann aufgeschrieben werden.
Ja, hast du denn noch andere so im Kopf, wo du denkst, ja, das mache ich jetzt mal später? Also kann man sich sowas merken oder musst du das sofort runterschreiben?
Ich mache mir immer Notizen. Ich habe immer mein Handy dabei und das ist heutzutage keine Frage. Man kann da schnell hineintippen, was einem so durch den Kopf kommt und kann es nachher wieder aufrufen. Also ich bin stets irgendwie voller Gedanken und habe ein Medium und kann da alles hineinschreiben. Und das finde ich ganz toll und irgendwann kommt es dann auch zu Papier.
Was macht dir denn eigentlich an deinem Job als Autorin am meisten Spaß?
Das ist der Moment, in dem Figuren anfangen, sich zu verselbstständigen. Wenn sie Dinge tun oder sagen, die ich nicht geplant habe, dann weiß ich, dass sie lebendig sind.
Bei der Entstehung hast du dann so ein riesen Plotboard vor dir und schiebst die Szenen hin und her, damit eine Spannung entsteht, oder schreibst du eigentlich aus dem Bauch heraus?
Ich plane. Also ich mache mir ein Konzept. Das ist beim Krimi unerlässlich. Ich mache mir erst eine Grobskizze, dann eine Feinskizze. Die Kapitel, das ganze Buch wird skizziert. Oftmals, wenn ich also jetzt als Selbstpublisher bin, Verlagsautorin, sowohl als auch im Selbstverlag tätig, da entwerfe ich zum Teil sogar manchmal das Cover und gestalte mir ein Buch, lege das Cover auf irgendein Buch und sehe das schon vor mir und kann dann in diesem Buch skizzieren, weiß schon, wie es aussieht. Das ist eine tolle Methode für mich.
Genau, und wenn man jetzt so ein Buch fertig geschrieben hat, dann kommt ja unweigerlich auch diese Nacharbeit. Wie ist das bei dir? Wenn du es fertig geschrieben hast, wie lange arbeitest du noch am Text, feilst ein bisschen rum? Also wie lange dauert diese ganze Entstehung?
Nach dem ersten Manuskript folgen mehrere Überarbeitungsphasen. Gerade bei sensiblen Themen ist ja Präzision sehr wichtig. Insgesamt dauert dieser Prozess meist so 6 bis 9 Monate.
Und wenn du jetzt immer dich mit Krimis beschäftigst und sie auch aufschreibst, dann muss das ja auch im Kopf immer richtig drin sein. Hast du an deinem eigenen Verhalten halt irgendwie gemerkt, dass du misstrauischer geworden bist oder vorsichtiger, abends einfach nicht mehr über den Bahnhofplatz gehst? Hat sich da was verändert?
Ja, ich bin aufmerksamer für Zwischentöne geworden. Misstrauischer im klassischen Sinne nicht. Eher wacher und sensibler.
Und gibt es während deines Schreibprozesses Momente, in denen du besonders herausgefordert bist? Und wie gehst du dann damit um?
Ja, vor allem emotional. Szenen mit Kindern verlangen viel Distanz und gleichzeitig große Genauigkeit. Ich achte dann bewusst auf Pausen und Austausch. Schreiben darf belasten, aber nicht überfordern.
Genau. So, jetzt haben wir ja schon ziemlich viel von unseren Fragen halt beantwortet. Aber verrätst du uns jetzt noch, was als nächstes kommt? Hast du irgendwas in der Pipeline?
Ja, etwas Besonderes. Denn seit langem wächst die Idee in mir, einen Roman über den Kita-Alltag zu schreiben. Insbesondere über den Kleinkindsbereich von 0 bis 3 Jahren. Mich interessiert, Missstände sichtbar zu machen, die im Alltag oft normalisiert werden.
Oh, das hört sich auch interessant an. Wann beginnst du damit oder hast du schon?
Ich habe schon begonnen. Es ist ein sehr sensibles Thema, denn in der Gesellschaft ist natürlich wichtig, dass Kinder unter 3 Jahren genauso gut betreut werden wie früher klassisch im Kindergarten. Das kennt man von früher. Die Krippe hat sich etabliert. Es gibt verschiedene Fragen dazu. Und ich möchte dieses Thema gut aufbereiten, sensibel herangehen und später ein Fachbuch in Händen halten.
Ja, hört sich sehr, sehr gut an. Ja, dann wünsche ich dir damit sehr viel Erfolg. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Sehr gern, liebe Heike.
Ja, der Krimi von Ingrid Reidl hat die Jury für die Shortlist, also es sind die 5 besten Einreichungen für das Stipendium der mörderischen Schwestern im Jahr 2025, überzeugt. Also ich freue mich jetzt schon darauf, wenn das Schweigen irgendwann im Handel erhältlich ist. Es geht darin um heftige Themen rund um soziale Brennpunkte, die dann einen spannenden Krimi bieten. Sie hörten den 4. von 5 Beiträgen in der Serie Mordsmotive, ausgezeichnete Krimis, in der die Shortlist der Bewerbungen für das Stipendiat der mörderischen Schwestern vorgestellt wird. Mein Name ist Heike Stepprath. Mehr Beiträge finden Sie auf unserer Webseite https://literaturradiohörbahn.com.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.